Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Das heißt, in allen Bereichen haben wir kein Papier, keine Zeit mehr. Wir sind an dem Realtime-Prozess angekommen. Was macht die BPM-Community denn dann, wenn wir keine Probleme haben, keine Zeit mehr reduzieren können und kein Papier mehr eliminieren können? Ich habe jetzt diesen tollen Hammer, aber ich muss doch mehr machen, als auf den alten Nagel zu hauen, der Kostenreduktion ist.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer unseres Podcasts, die Prozessphilosophen, heute zusammen zu einer neuen Episode mit, ich würde fast sagen, mit dem Gast, der am weitesten entfernt zugeschaltet ist. Lieber Michael, willkommen aus Brisbane. Ich freue mich riesig, dass du Zeit für uns hast. Ich habe schon gehört, in Brisbane ist deutlich besseres Wetter als in München. Wie geht's dir?
Mir geht's bestens. Freut mich, euch beide zu sehen. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Sehr cool. Mathis, wie geht's dir?
Mir geht's super. Also ich freue mich, dass der Michael sich Zeit für uns gefunden hat. Und ich bin gespannt schon auf den Gespräch und vor allem halt, wie das so halt mit BPM in Australien ist.
Und da komme ich jetzt gleich zur Eröffnungsfrage, weil wir hatten das jetzt in dem kurzen 3 Minuten Warm-up, als wir alles eingestellt haben. Da kam der Satz, Michael war auf 2 deutschen BPM-Konferenzen und es war spannend zu sehen, wie die Unterschiede sind zwischen, naja, ich würde sagen Australien und Deutschland. Michael, das will ich jetzt besser verstehen.
Ja, mein Eindruck ist, dass Deutschland natürlich, und das können wir sehr gut in Deutschland und wir Deutsche, ein Ingenieursland ist. Und das merkt man, glaube ich, im Ansatz, wie wir Prozesse bearbeiten, durchdringen, verstehen und auch implementieren und verbessern zu versuchen. Und den Eindruck, den ich habe, dass man doch ein starkes Momentum hat. Ich sagte in Berlin, man versucht die Vergangenheit zu optimieren. Man hat einen Ist-Prozess und der wird inkrementell schneller und kostengünstiger gemacht. Ja. Wenn ich das vergleiche mit Brisbane, wir haben die Olympischen Spiele im Jahre 2032 und alle gucken sich kollektiv an, wie sieht wohl Leben, wie sehen wohl Prozesse im Jahre 2032 aus? Und die Energie wird weniger da investiert, dass man sich anschaut, was kann ich heute beheben, sondern dahin investiert, wie komme ich dorthin, wo ich gerne hin würde. Das ist für mich ein fundamentaler Unterschied, wie man sich Prozesse anschaut.
Ja. Ich habe gerade ganz viele Fragezeichen. Auf der einen Seite gibt es die Gruppe, ich würde sie als eine Gruppe beschreiben, das ist so diese Bewegung, die immer sagt, man soll sich nur die Soll-Prozesse anschauen und nicht von dem Ist-Stand starten. Und dann gibt es die große Gruppe, die sagt, lass uns erst den Ist-Stand aufnehmen und dann irgendwie daraus den Soll-Stand ableiten und quasi die Optimierung mitnehmen. Das war das Erste, woran ich jetzt als Bild gedacht habe, als du gerade die Aussage getätigt hast. Ist das so in die Richtung oder ist es wirklich einfach ein kompletter Cut zu sagen, hey, wir haben neue Technologien, wir haben neue Möglichkeiten, der Markt ändert sich, wir machen es wirklich mal komplett weißes Papier, let's go.
Ja, dass wir zuerst Ist uns anschauen, uns überlegen, wie wir das verbessern können und dann daraus einen Soll-Prozess machen, das kennen wir seit Frederick Taylor, seit, ich glaube, 1911. Ja. Und jedes BPM-Buch, ich behaupte mal, die meisten BPM-Vorlesungen, die ich mir durchlesen kann oder anschauen kann, haben genau dieses Lebenszyklusmodell, was so aussieht. Von daher ist das so dieser, ich sag mal, Vergangenheits- oder As-Is-Bias, den wir in unserer Community haben.
Ja.
Ich habe nur gemerkt, dass die Gefahr besteht, man kann unheimlich effizient sein, aber irrelevant werden. Wir haben vielleicht demnächst einige Industrien mit hocheffizienten Prozessen, aber keinen Kunden. Und dann nützt mir auch meine ganze Effizienz nichts mehr. Also ich würde sagen, Kostenreduktion ist notwendig, aber weit nicht hinreichend. Und deswegen, das habe auch der Workflow Analytica versucht zu kommunizieren, wir haben die Möglichkeit, im Prozessleben mehr zu machen, als Kosten, Zeiten und Fehler zu reduzieren. Dieses subtraktive Denken. Mhm. Additiv zu denken, interessante Varianten dazu zu addieren, Wertschöpfung vor und nach dem Prozess zu kreieren, Ereignisse an dritte Parteien weiter zu verkaufen. Das ist additiv. Und das kennen wir in dieser subtraktionsbegeisterten BPM-Community eigentlich wenig. Mhm. Und von daher denke ich schon, das ist nicht unbedingt ein anderes Toolset, aber doch ein etwas anderer Mindset.
Aber gibt es da eine Rahmenbedingungen, ich würde sagen Organisationsgröße, bis zu der es überhaupt machbar ist? Also ich denke jetzt an eine Unternehmen, egal ob es jetzt eine öffentliche Organisation ist oder eine private Organisation. Ich würde es mal vereinfachen, eine Firma mit 5000 Arbeitnehmern. Ist das realistisch, dass man sich da hinsetzt, sagt, okay, wie sieht 2032 aus? wir nehmen ein weißes Blatt und designen die Prozesse? Ich sag das, ich stelle die Frage jetzt bewusst so provokant.
Bevor ich mal ein paar Beispiele gebe, Thomas Davenport hat, glaube ich, letzte Woche einen Artikel geschrieben und er nannte das AI-Washing. Wenn ich aktuelle Technologien benutze, um es ist quasi wegzuwischen und komplett neue Prozesse von null auf zu implementieren.
Ja.
Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wir müssen jetzt nicht immer vom Moonshot ausgehen. Unser Wasserversorger hat die Ambition, dass demnächst die Bürger in Brisbane keinen Wasserschaden mehr melden können. Weil die Annahme ist, dass wir den Wasserschaden im Hause kennen, bevor der Bürger den kennt. Unsere Regierung in Queensland hat den Anspruch, schneller zu sein als die Bürger in Brisbane, und die nennen das den Zero-Stop-Shop. Es gibt keinen Grund, auf die Webseite des Governments zu gehen. Das sind einfach so zwei Beispiele. Das ist jetzt nicht Revolution, aber es geht, glaube ich, darum, in dem Prozess eine Karotte zu haben, eine Zielsetzung zu haben, die wir permanent verfolgen. Und jeder, der so ein bisschen Prozessmodellierung kennt, der weiß, wir beschreiben oft Ereignisse, Funktionen und Entscheidungspunkte. In vielen Prozessen sehen wir keine Ziele. Wir sehen keine Ambitionen und keine Vision. Wir beschreiben, was zurzeit funktioniert. Und deswegen alles, was ich anschauen kann, ist der aktuelle Prozess und sogenannte Pain Points. Und wir versuchen halt, was wir Opportunity Points nennen, sichtbar zu machen, damit eine Ambition zu kreieren, dass meine Energie da rein investiert wird, wo ich hin will. Und das sorgt für mehr Begeisterung, als nochmal noch einen Engpass aus einem BPMN-Modell zu eliminieren.
Da würde mich schon interessieren, was ist der Hauptunterschied zwischen, ich meine, Brisbane, wo du bist, und Deutschland? Weil ich meine, sowas habe ich hier noch nie gehört. Also das ist mein Problem. Ne? Also es ist ja nicht mal so, dass man diese Idee nicht mal platziert. Es gibt nicht mal ein Projekt, das sich um Ideen kümmern kann. Also es gibt nicht mal Projekte nachdenken kann, sondern es gibt ein Problem und dieses Problem darfst du gegebenenfalls lösen. Mit 3 bis 9 Monaten Analysezeit, dann 6 Monaten Auswahlkriterium und dann startest du das Projekt für ein Problem, das du schon vor 2 Jahren kanntest, zu optimieren. Ich habe selten gehört, dass jemand sagt, lass uns doch einfach 2 Stunden im Jahr, nicht mal im Monat, einfach über crazy Ideen nachdenken, wie wir etwas Cooles machen können. Ne? Weil das sind ja so innovative Ideen, wo sich jemand sehr wahrscheinlich Zeit gefunden hat, wo er halt darüber nachgedacht hat, was wäre halt, wenn wir nicht einen Schritt machen, sondern halt direkt 10 Schritte. Ja. Und ja. Das finde ich faszinierend. Also warum funktioniert das da?
Ich will jetzt auch nicht sagen, das ist hier Brisbane versus Berlin. Ich will aber nur zwei Gedankenwelten aufmalen. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Das muss jetzt nicht unbedingt hochgradig kreativ Steve Jobs-mäßig sein. Traumatologie hier in Brisbane, die haben ein Video erstellt für einen Traumaprozess, also schwerer Autounfall, bis du wieder Steuerzahler wirst. Also heißt Trauma to Taxpayer ist der End-to-End-Prozess.
Das ist cool.
Der Prozess, ja, 32. Und dieser Prozess beschreibt, wie du einen Autounfall hast, wie zuerst die Drohnen ankommen, die Drohnen versuchen zu kalkulieren, welche Art von Unfall du hattest, welche Art von Verletzung du hattest. Dann wird dein Stammsatz hochgefahren, dann werden gegebenenfalls über Biomanufacturing Körperteile gedruckt und so weiter und so weiter. Und was wir kreieren, ist diese kollektive, also mehr kollektiv als kreative Vision. Und dann sagt man dem Team kollektiv, da würden wir gerne hin. Und dann kann man mit Drohnenexperten reden, mit Medical Patient Record Experten und jeder kann sich kollektiv einbringen an dieser kollektiven Vision. Ich befürchte nur, wenn wir uns weiter an diesem Problem beschäftigen, das habe ich auf der Bankenveranstaltung gemerkt, dann erzählt mir jede Bank, wie aus 40 Tagen 4 Tage oder wie aus 4 Tagen 4 Minuten geworden sind. Das ist ein Race towards Zero. Irgendwann haben wir halt den Real-Time-Prozess. Und wenn ich heute eine Schadensmeldung habe beim Versicherer, dann habe ich das Geld in 5 Minuten auf dem Konto. Wenn ich eine Permanent Residency beantrage, habe ich die in 2 Minuten. Und wenn ich eine Bankleihe brauche, habe ich die auch auf meinem Konto. Das heißt, in einigen Bereichen haben wir kein Papier, keine Zeit mehr. Wir sind an dem Realtime-Prozess angekommen. Was macht die BPM-Community denn dann, wenn wir keine Probleme haben, keine Zeit mehr reduzieren können und kein Papier mehr eliminieren können? Ja, und deswegen mein Mantra von Simplification, von Simplifizierung, zu Sophistication, zu Eleganz, zu Personalisierung. Und ich nehme an, wir sind an diesem Tipping Point, wo dieses Brutalziel des Straight-Through, Zero-Touch extrem simplifizierten Realtime-Prozesses zunehmend in eigenen Industrien erreicht werden. Und diese Industrien schauen sich an mit AI und sagen, ich habe jetzt diesen tollen Hammer, aber ich muss doch mehr machen, als auf den alten Nagel zu hauen, der Kostenreduktion heißt. Mhm. Und die Unternehmen, die anders denken, die merken, ich habe einen tolleren Hammer, aber das Problem ist nicht, was der Hammer kann. Das Problem ist, dass ich oft mir keinen anderen Nagel vorstellen kann als Kostenreduktion. Und deswegen haben wir diese Unterausnutzung von KI oder wie wir im Englischen sagen, die meisten Prozesse sind underdesigned.
Underdesigned, das ist so geil. Jetzt stelle ich eine ganz provokante Frage, weil ich glaube, es ist eine Sache oder das Lieblingshobby jedes deutschen Prozessmanagers oder Prozessverantwortlichen. Wie berechne ich den ROI meiner Kosteninitiative, wenn ich genau so ein Projekt starte? Ja. Wie würde man das bei einem Zukunftsthema angehen? Dass wir gehen jetzt von dem Abteilungsleiter oder COE-Lead für Prozessmanagement, Prozessautomatisierung aus. Der hat genau dieses coole Mindset, was du gerade versuchst zu beschreiben. Wie bringt er das fürs Management?
Ja, zu zwei Sachen. Erstens, ich habe mal einen Vortrag gehalten mit dem Titel Lernen von der Zukunft, Learning from the Future. Mhm. Und diese Zukunftsvision, die muss genauso transparent sein wie deine aktuelle Vision. Das heißt, dass du wirklich berechnen kannst, wenn ich dieses hätte, was würde das bedeuten im Sinne von Kosten, Marktvorteilen und so weiter. Das Zweite, was wir gelernt haben mit einem Versicherer, die haben gesagt, wenn ich Probleme behebe, dann habe ich einen Business Case. Wenn ich Innovation betreibe, treffe ich die Entscheidung basierend auf einem Business Modell. Und das bedingt halt, ja, Vertrauen und innerhalb von Vertrauen steht Trauen. Da muss man sich auch mal trauen können. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass ein Unternehmen sich Dinge trauen, die sich andere Unternehmen, / Länder nicht trauen.
Ja, aber warum ist das so? Ich würde nicht mal in Deutschland sagen, in EU, dass man sich nicht traut.
Ich will nicht sagen, dass wir uns im Allgemeinen nicht trauen.
Doch, und das würde ich unterschreiben.
Ich versuche mal nicht zu generalisieren, ja, aber, ja, aber. Das eine, was ich ja gesagt habe, war diese Ingenieurskultur, ja, dass ich, ja, wenn ich etwas habe, gerne inkrementelle Optimierungsversuche betreibe. Mhm. Das zweite ist, wenn es mir sehr gut geht, dann ist der Druck zu innovieren, zu verbessern, ein anderer. Und wenn ich natürlich eine Nation habe mit vielen altansässigen Unternehmen, mit Traditionen, habe ich viele Wurzeln. In einem Land wie Estland, Australien, einige antizipieren demnächst Ukraine, habe ich diese Legacy nicht. Und wenn ich keine Altlasten habe, sagen wir mal im positiven Sinne jetzt, dann habe ich eine ganz andere Innovationsfähigkeit, einen ganz anderen Entrepreneurial Spirit. Ich habe Anfang Januar noch einen Artikel geschrieben in der Welt und habe das versucht, ein bisschen zu erklären, woran das liegen könnte. Und wir sehen ja auch innerhalb von Europa, die Datenschutz, der EU AI Act, GDPR, also überall das Gleiche, doch die Länder unterscheiden sich rapide, wie das umgesetzt wird. Das Problem ist nicht der Datenschutz, das Problem ist der Datenschützer. Und die unterscheiden sich von Land zu Land.
Mhm. Das stimmt.
Auch das stimmt.
Aber trotzdem, ich glaube, ich komme von der Frage einfach nicht weiter, weil ich meine halt, große ansässige Unternehmen hat auch USA und die kommen immer wieder mit neuen coolen Sachen. Und ja, mein Gefühl sagt mir, du hast gesagt, man soll nicht generalisieren, aber ich glaube, wie du gesagt hast, wir versuchen immer Sachen zu optimieren, das würde ich unterschreiben. Das heißt, wenn jemand mit einer Drohne kommt, wir versuchen, die besser zu bauen, aber wir werden sehr wahrscheinlich nicht die Erste sein, die mit Drohne kommen, weißt du? Und du siehst das auch bei vielen Unternehmen, wo jetzt quasi etwas gemacht werden soll, ne, dass wir einen starken Abwarten-Mentalität haben. Lass uns doch schauen, was die anderen machen. Auch diese FOMO ist jetzt nicht so groß, wie man sich da vorstellt. Also ich meine, in den USA haben die Millionen da reingeballert. Hier wird das so gemacht, dass zwei Leute sich YouTube anschauen sollen und bekommen zwei Cloud-Code-Lizenzen. Weißt du, das ist quasi unsere Geld rausschmeißen. Also in diesem Bereich befinden sich viele Firmen, dass die halt wirklich erstmal beste 6 Architekten mit 20% Energie und 3 Lizenzen draufwerfen. Und weißt du, die Frage, die wir uns auch stellen, ist also, wie in aller Welt schaffen wir, dass die Leute wieder Innovationsdenken entwickeln? Weil ich glaube, das ist das, was du sagst, hat ja definitiv Sinn. Aber also ich kenne keine in Public Sektor, in Banken und wo auch immer, die sagen, okay, lass uns einfach eine Bank der Zukunft bauen. So was habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Es gibt ein paar coole Startups. Ich glaube, es gibt ein paar coole Startups. Aber alles, was ab Mittelstand aufwärts geht oder andere Formen hat, wird schon schwierig.
Ich meine, die größten Firmen, die wir aktuell haben, auch im BPM-Bereich, wenn man sich das anschaut, die größten Unicorns und alles, beschäftigen sich damit, alte Daten zu sammeln und auszuwerten und nicht damit etwas Cooles Neues zu machen. Ja?
Ja, jetzt könnte ich auch sagen, die BPM-Vendor befriedigen so ein bisschen den Markt. Ja? Wenn der Markt jetzt sagt, ich will meine Prozesse verbessern und dann bin ich ein großer BPM-Vendor, dann gebe ich denen genau das, was sie gerne hätten. Ich sage mal, Menschen wie ihr und ich, Unternehmensleiter oder Unternehmen im Allgemeinen, verändern sich aus drei Gründen. Weil sie müssen, weil sie können oder weil sie wollen. Sense of Urgency heißt, du hast Pain Points, Burning Platforms, die Kunden laufen dir davon, deine Prozesse sind zu teuer. Mhm. Das ist so, wenn die Leute anfangen zu laufen, weil sie Gewicht verlieren müssen. Das zweite ist Neugier, Sense of Curiosity. Dann mache ich Experimente, dann mache ich A-B-Testing, dann habe ich vor allen Dingen Lerneffekte. Und da probiere ich Dinge einfach mal aus. Der Chef der Digital Transformation Agency, Chris Fechner hier in Australien, hat gesagt, we have the social license to experiment. So, jetzt stell dir vor, dein Finanzamt sagt, du bist Bestandteil eines A-B-Testes. Wenn du eine Steuererklärung einreichst, da gibt es einen kleinen Chatbot, der sagt, hey, ihr beiden, ihr habt eigentlich gar kein Homeoffice eingereicht. Warum eigentlich nicht? Andere machen das. Denk mal drüber nach. So reichst du hier eine Steuererklärung in Australien ein. So, jetzt habe ich die Social License to Experiment und mache mal einen A-B-Test mit 50.000 deutschen Australiern, um einfach das mal auszuprobieren. Und genau das, was Netflix und Amazon in tausendfacher Version täglich machen, macht jetzt auch die Regierung. Und das ist halt Sense of Curiosity. Das dritte ist Sense of Ambition. Das ist eben mein Beispiel, wo ich sage, in 2033, da will ich hin. Das ist jetzt aber kein Experiment mehr und kein Lernen, sondern wenn wir da nicht hinkommen, waren wir nicht erfolgreich. Und ich befürchte, dass in einigen Ländern, ja, wir reagieren auf den Sense of Urgency, haben eine gewisse Neugier, aber eben nur sehr mal selektive Sense of Ambition, eine Narrative, der sagt, da würde ich gerne hin. Wir hier in Australien, in bis 5 Kilometer von hier, gibt es Standteile, wo du seit 3 Jahren deinen Flat White und Pizza per Drohne geliefert bekommst.
Ach, scheiße.
Systematisch fühlst du dich auch im falschen Film.
Also ich würde fast sagen, Michael, dass wir das erste und dritte haben, aber das zweite fällt uns explizit und das ist das Problem, weil ich meine, wenn du, ich glaube schon, dass viele einfach wissen, wo die 2032 sein wollen, aber halt, die wollen jetzt nicht unbedingt anders sein, ne? Die wollen halt so sein, wie die jetzt sind, halt nur vielleicht ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen cooler und haben ein bisschen mehr Leute. Aber das, was du erzählst, ist ja komplett was anderes. Und die Frage, die ich mir stelle, du hast jetzt gesagt, irgendein Digitaldirektor und so weiter. Die Frage, die ich mir stelle, wie in aller Welt bekommen wir diesen Mindset halt wieder zurück nach Europa oder halt wieder auch in Europa? Wie können wir von euch lernen? Wie können wir von der Amerikaner lernen und so weiter? Dass die Menschen viel mehr innovativ denken, nicht nur können, sondern auch müssen. Wie schaffen wir, dass die Studenten so rauskommen? Weil auch die Startups, die kommen, sind halt nicht so krass. Also die wenigsten Startups, aber das macht auch Sinn. Weil ich meine, wenn du gesamte Mindset in der gesamte EU so hast, dann wird ein krasses Startup ja gar nicht unterstützt. Nee, weil wenn eine crazy Idee kommt, das wird doch keiner unterstützen, weil der sagt, das wird das und das und das und das und das geht nicht. Weißt du? Und dann wird kein Geld investieren. Und das ist schon krass, ja.
Mathis, wir haben doch die perfekte Neuigkeit. Das kam Ende letzter Woche raus. Wir haben unsere deutsche große AI-Hoffnung Aleph Alpha nach Kanada entsorgt, weil es hat einfach nicht geklappt. So, und da steht jetzt noch die Schwarzgruppe ein bisschen Geld hinterher und alle sind happy. Das ist die Statusbeschreibung, die es jetzt gerade trifft. Ist doch traurig. Und Michaels Ideen.
Wir können im Kleinen anfangen. Also ich habe mir mal vor ein paar Jahren an unserer eigenen Uni die Prozesse umorganisiert. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hingehe und sage, das war sowas wie Corporate Card, Reiseabrechnungen und Reiseabwicklung. Also relativ langweilige Prozesse. Wenn ich jetzt gesagt hätte, wir kommen mal zusammen, wir malen ein Prozessmodell, wir kratzen uns am Kopf, dann sagt jeder, wo ist zu viel Papier, dann eliminieren wir das kollektiv und dann sind wir 2 Tage schneller. Hätte ja keiner gesagt, hier, ich kann nicht warten, dabei dran teilzunehmen. Was wir gemacht haben, wir haben einen Raum gebaut. Den nennen wir das Nest. Und dann ziehen wir mit so einem Band so einen Strich in der Mitte. Und auf der einen Seite schreiben wir an die Zukunft. An der anderen Seite schreiben wir ran die Gegenwart. Und ich sage immer, die ersten 3 Tage verbringen wir nur in der Hälfte, in the second half of the room, in der Zukunft. Und ich will, und unser Benchmark war, wie lange brauchten wir, damit alle Teilnehmer beim Abendessen mit ihrem Partner über die Arbeit geredet haben. Das war unser Benchmark. Dass sie so viel Begeisterung hatten, sagen, da will ich hin. Und dann haben wir uns irgendwann angeschaut, dass es ist. Und diese, ich sag mal, die emotionale Fähigkeit, auch als Prozessdesigner, die Leute zu begeistern, irgendwo hinzugehen, die passiert halt nur in dieser second half of the room, wenn wir kollektiv wissen, wo wir hinwollen. Und ich rede jetzt nicht von Mondlandung, ich rede von Reisekostenabrechnung, Kreditkartenprüfung und so weiter.
Weißt du, wie das in Deutschland klappt? Kleine gelbe Zettel.
Ey.
Ich sag mal, ich war in Berlin und da hat jemand gesagt, die Deutschen haben Angst, vom Digitalen abzuhängen. Und da hat gesagt, die Australier haben Angst, vom Physischen abzuhängen. Bargeld abzuhängen, von Papier abzuhängen. Und das ist für mich so ein anderer Difference in Mindset.
Okay.
Und noch einmal, ich will jetzt nicht Schwarz-Weiß-Malerei betreiben.
Das ist dunkelschwarz.
Ich sag mal, für BPM Mikroambitionen zu kreieren. Also ich würde jedem Prozessmanager sagen, für jeden Prozess überleg dir, was ist deine Karotte, was ist deine Möhre? Was kannst du deinen Prozessanalysten, Process-Owner, Prozessmitarbeitern vor der Nase dringeln, dass sie bei jeder Überlegung diesem Ziel einen Schritt näher kommen? Wenn ich diese Vision aber nicht habe, dann alles, was ich ja machen kann, ist, im sehr inkrementellen, am aktuellen Prozess ein bisschen rumradieren. Mhm. Und dass das nicht zu Quantensprüngen verführt, das ist ja, glaube ich, seit 110 Jahren.
Das heißt, wenn ich ab jetzt in den Workshop gehe, dann sage ich erstmal, 2 Tage beschäftigen wir uns mit Zukunft. So.
Wir machen immer soll für Ist-Modellierung. Mhm. Immer.
Das finde ich eigentlich aus sehr dem cool. Grund. Und wie schaffst du das, dass diese Grenzen quasi verlieren, weißt du? Weil, also ich meine, ich mache das auch sehr gerne. Ich bin auch ein Mensch, der sagt, wir sind, also beispielsweise, wir haben ja auch Hackathon jetzt gemacht vor ein paar Monaten und wir sind dann gekommen, haben den Kunden dazu überzeugt, dass wir gesagt haben, wir nehmen kein Tool, das ihr habt, damit die Leute nicht beschränkt sind auf das, was nicht funktioniert oder sowas. Und dann haben wir auch den Menschen in den Hackathon gesagt, ihr macht das, was ihr wollt. Und es gibt keine Grenzen, nur der Chef war da. Ich habe gesagt, naja, wir haben 2 Tage, um ein bisschen zu spielen, dann ist es doch egal. Und Und ihr könnt das so weit denken, wie es geht. Und klar, der erste Tag war wirklich nur so, das kann man ja so nicht machen, das wird nicht funktionieren, das ist nicht erlaubt, das würden die uns nicht erlauben. Aber danach im zweiten und dritten Tag, also der erste Tag war wirklich fast so wie ein Psychologietag und danach waren die 2 Tage richtig cool. Und dann haben wir halt so Mini-Prototypen gemacht und so weiter und Begeisterung ist dann halt irgendwie auch rausgekommen. Aber ich meine, das muss man halt jetzt in Breite ausrollen. Ne? Das muss man fast das muss man in Breite ausrollen, damit man diesen Mindset bekommt.
Ja, also 2 Dinge. Wir sind sehr vorsichtig, wen wir in diesen Projekten auswählen. Also wir überlegen, wer in das Nest reinkommt. Das müssen Leute sein, die so denken können. Und in dieser zweiten Hälfte des Raumes darfst du nicht sagen, das ist ein Problem, das dürfen wir nicht, das können wir nicht und haben wir noch nie gemacht. Wenn du das sagst, dann gehst du entweder wieder nach Hause oder in die andere Hälfte des Raumes und wartest, bis wir da ankommen. Das Zweite, was wir gemerkt haben, wenn es um es ist gibt, dann kann jeder sich einbringen. Ja, dann sagen die, das ist eine Schwachstelle, dann sind die vielleicht im Lean Six Sigma trainiert und sehen ja 7 Types of Waste oder Variation oder machen RPA und sehen menschliche Fehler. In der zweiten Hälfte des Raumes wissen die gar nicht, wo die hinschauen sollen. Wenn ich jemandem sage, nicht what is broken, sondern what is possible, dann wissen die gar nicht, wo die hinschauen. Und deswegen haben wir in dem aktuellen Projekt mit Signavio so ein Tool entwickelt, das jetzt versucht, diese, ich sag mal, 7 Types of Opportunities zu artikulieren. Mhm. Also wir haben der Welt diese 7 Types of Waste gegeben. Overengineering, Transport, Engpässe und so weiter. Mhm. Und ich würde gerne der Welt, ja, diese 7 Types of Opportunities geben. Wenn dir diese naturelle Kreativität fehlt, kann ich dir beibringen, zu sehen, was möglich ist, ohne dass du großartig kreativ sein musst. Und das versuchen wir in Signavio jetzt proaktiv umzusetzen.
Das ist cool.
Jetzt sind die meisten unserer Zuhörenden Prozessmanager, Prozess, wie auch immer die Stelle heißt, jede Stelle heißt aber anders in der Organisation, obwohl sie das Gleiche machen. Und ich glaube, der erste Gedanke eines Zuhörenden, der diesen Podcast hört, denkt sich so, boah, das klingt cool. Ich würde es auch vielleicht gerne angehen und ich würde es gerne probieren. Ich kann aber solche Sachen nicht entscheiden, ich kann solche Sachen nicht triggern und ich kann erst recht nicht, oder sie fühlen sich in der Regel nicht in der Lage, eine Organisation in die Richtung so ein bisschen drücken zu können. Was wäre denn, jetzt gehen wir, vielleicht machen wir zwei Beispiele. Wir machen ein Beispiel einer mittelständischen Firma und wir machen ein Beispiel einer ein bisschen größeren Organisation, keine Ahnung, suchen wir uns noch eine Branche aus. Wie würde, also welche Personen wären in dem Team? Ich glaube, es sind nicht nur Prozessmanagement-Kollegen, sondern das müsste, glaube ich, ein bisschen querschnittlicheres Team sein. Wie würde man sowas aufsetzen? Ich glaube, das fragt sich jeder zweite Zuhörende gerade.
Wir waren ein paar Wochen in Neu-Isenburg bei einem Finanzdienstleister. Die haben so einige tausend Mitarbeiter und da haben wir uns erst mit dem Prozessmanagement-Team getroffen und da war so Interesse und Neugier, aber genau wie du gerade beschrieben hast, das war eigentlich nicht so deren Entscheidungsbereich, wenn wir auf einmal vorgeschlagen haben, wie man neue Umsatzkanäle identifiziert, getriggert durch einen Prozess. Also wir haben nicht uns über Kosten unterhalten, wir haben deutlich gemacht, wir können uns nicht über Kosten unterhalten, wir können euch nicht erzählen, wie man Kosten reduzieren, das könnt ihr auf der Straße kaufen. Aber als wir gemerkt haben, es geht um neue Geschäftsmodelle und Umsatzkanäle, dann haben wir im nächsten Treffen mit dem CIO und dem COO gesprochen. Ich will jetzt sagen, das ist vielleicht nicht weniger horizontal. Ich brauche Techniker und Change Manager. Ich würde sagen, das ist eher vertikal. Wenn ich in der Lage bin, im Geschäftsprozessmanagement auf einmal zu Umsatzkonversion, zu neuen Loyalitätsmodellen oder was wir genannt haben, zu nicht nur transaktionalen, sondern zu emotionalen Performance eines Prozesses beizutragen, dann habe ich oft ein internes Auditorium, das ein wenig mehr senior ist. Mhm. Wenn wir aber immer nur in der Ecke sind und sagen, hier sorgt mal dafür, dass wir alle drei Jahre 10% Produktivitätszuwachs haben, dann bin ich in der Ecke des, sehen wir zu, dass du auf Null kommst und dann brauchen wir dich nicht mehr. Wenn wir aber sagen könnten, hey, wir haben diese Ideen, wie wir neue Umsatzkanäle aufmachen. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Die Airline Qantas fragt dich, ob du einen Hund oder eine Katze zu Hause hast. Und wenn du ja sagst, bieten die ja Pet-Sitting an. Wir sind der Erste, der weiß, dass du nicht zu Hause bist. Wie kann ich das monetarisieren? Wir nennen das First Data Advantage. Ein ganz simples Beispiel. Jetzt die typische Airline würde sagen, wir machen Online-Booking, ich gebe dir dein Ticket, ich fliege dir von A nach B und du kriegst genau das, was du erwartest. Und ich sorge dafür, dass die gesamte Booking-Experience seamless ist, weil alle Airlines das machen. Was macht diese Airline? Die sagt, was ist mein First Data Advantage? Weiß ich, bevor irgendjemand anders weiß. Und das ist jetzt, one type of opportunity. Jetzt fragen wir Unternehmen, Banken, Versicherer, what's your first data advantage? Wenn du das nicht weißt, dann schlagen wir dir hochautomatisiert innerhalb von Sekunden etwas vor. Und dann ist an dir zu sagen, möchte ich nicht. Aber das ist dann traue ich mich halt nicht. Ja? Und das ist der Unterschied.
Das ist cool. Also das ist wirklich cool. Kommt da die ganz andere Herangehensweise, weißt du, und auch andere Ideologie, ne? Nicht die Prozesse zu optimieren, sondern einfach eine klare Vorteil zu finden.
Ja. Also deswegen, ich bin Direktor des Center for Future Enterprise. Wir sind also nicht hier, um inkrementell den Leuten eine neue Idee zu geben, wie sie Kosten reduzieren können. Mhm. Zweite Beispiel, Uber. Uber war unheimlich gut, Leute von A nach B zu fahren. Mhm. Hätte Uber ja aufhören können und sagen, wir haben diesen Prozess und wir können uns auch mittags und abends warm Essen leisten. Haben die aber nicht gemacht. Die haben gesagt, was kann ich mit diesem Prozess eigentlich noch machen? Da kann ich auch Pizza durch die Gegend fahren. Passagiere, Patienten, Potatoes, Pinot Noir. Und diese Frage, what else can I do with the same process, fragen sich ganz, ganz wenige Unternehmen. Mhm. Uber und Amazon fragen sich das. Und das ist der Unterschied zwischen, einem Silicon Valley-Denken und dem Denken, dass woanders stattfindet. Ja, das ist ein Prozess da, um ein Produkt zu befriedigen und ausliefern zu können. Woanders wird der Prozess als Asset gesehen, das underdesigned ist, mit dem ich was anderes anfangen könnte. Das ist ein zweiter Opportunity-Teil, den wir Unternehmen dann anbieten. Und deswegen, diese 7 Types of Opportunities versuchen, neue Konversationen durchzuführen. Und mein Vater hat immer gesagt, der beste Weg, Geld zu sparen, ist Geld zu machen. Und das versuchen wir zu artikulieren.
Das ist richtig cool.
Michael, du killst meinen Kopf gerade. Was sind dann deiner Meinung nach die Skills eines Prozessteams 2032? Welche Skills muss ich in einem coolen Prozessteam haben, das so performt und so eine coole Denkweise hat?
Ja. Ich habe vor kurzem mal gesagt, das erste wäre Unlearning. Wir sagen immer dieses Additive, immer nur Learning, Learning, Learning. Auf der Signavi-Konferenz im November, da war jemand, der mit einem Heißluftballon um die Erde geflogen ist und hat gesagt, wenn du einen Ballon aufsteigen möchtest, musst du etwas über Bord schmeißen. Das steigt halt nicht an.
Die
Unternehmen sind aber wahnsinnig vorsichtig, alte Prozesse, alte Habits, Dogmen, Paradigmen, Prozesse über Bord zu schmeißen. Wenn du immer nur sagst, jetzt muss ich AI lernen und jetzt muss ich das lernen und das lernen, dann hast du halt diesen Ballon, der nie abheben wird. Und deswegen würde ich nicht sagen, was müssen wir lernen, sondern was müssen wir vergessen. Und ich habe das ja gerade eben bei euch gemerkt. Da wird gesagt, aber kann doch nicht, vielleicht. Man muss aus dieser Denkschiene mal rauskommen und sagen, erst einmal Positivität und deine Energie dahin zu stecken, wo du hin willst und nicht, wo du herkommst. Ich muss auch sagen, ich würde mich, glaube ich, schwer tun, heutzutage Studenten zu finden, die sagen, in meinem Leben möchte ich eine Karriere haben, wo ich Unternehmen durchrationalisiere und Arbeitsplätze eliminiere, damit die produktiver werden. Die Studenten habe ich nicht mehr in meinem Klassenraum.
Hast du die rausgeschmissen oder gibt es die nicht mehr in Australien? Und hast du die in Europa gelassen?
Nein, das ist ja, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein Unterschied in der Nachfrage jetzt. Also wir unterrichten BBM seit einigen Jahren und die aktuelle Generation würde vielleicht gerne wieder Entrepreneur sein, aber in großen Unternehmen arbeiten. Und die haben einen Appetit daran, Prozesse sich anzuschauen, aber um neue Umsatzkanäle zu kreieren, um Arbeitsplätze zu kreieren, um neue Kundenerfahrungen zu kreieren. Die wollen nicht am Freitagabend beim Dinner sagen, meine Woche war toll, weil ich 10 Leute rausgeschmissen habe und die wegrationalisiert habe. Deswegen, ich glaube, ihr müsst auch mal langfristig darüber nachdenken, wo die Talente hinwollen, welche Art von Arbeitsplätze wir haben, welches Jobprofil wir haben wollen. Also ich denke, ein bisschen nochmal Zukunftsfähigkeit besitzen, im Englischen Futures Literacy. Was sind mögliche, denkbare, projizierbare Zukünfte, dass wir dieses Mal stärker entwickeln. Und dann unsere Energie darauf kanalisieren, dahin zu kommen und Dinge mal auch zu vergessen, an die wir uns gewöhnt haben.
Okay, dann dadurch, dass wir eher vergessen sollen und nicht lernen, wie sollen wir die Leute dazu motivieren, dass das funktioniert? Welche Formate würdest du eigentlich da sehen? Also ich meine, weil wir doch halt sehr gerne Workshops machen, sehr gerne halt sowas wie Hackathons und so weiter. Ich finde es einfach, Innovation muss man erzwingen, leider. Was für Formate funktionieren aus deiner Sicht, dass du diesen Mindset reinbekommst? Weil ich meine, das muss man hier ja auch schaffen. Und das ist auch ein großes Ziel von uns allen, die irgendwie in diesen Bubbles hier sind, dass wir etwas auch Neues schaffen, nicht nur, dass wir eine Stunde pro Tag reduzieren.
Ja. In unseren Erfahrungen, ich glaube, du musst relativ schnell in einem recht höher angesessenen Publikum Leute finden, die eine Begeisterung daran haben und auch ihre Karriere darauf aufbauen wollen, das Unternehmen wachsen zu lassen, Umsatzkanäle aufzubauen, Kundenerfahrung zu sammeln. Und das funktioniert gut, Unternehmen wie Banken, Versicherern, wo die Produkte so vergleichbar sind, wo sie sich wahnsinnig schwer tun, sich aufgrund von Prozess-Performance, Prozesskosten oder Durchlaufzeiten zu differenzieren. Deswegen die erste Empfehlung ist, gucken, wen ich im Unternehmen finde, der, wir nennen das einen Opportunity Appetite hat. Also kein Risiko Appetite, was will ich nicht machen, sondern ein Opportunity Appetite. Was will ich eigentlich machen? Mhm. Wir haben ein Opportunity Appetite Statement. Mhm. Wir fragen welche Unternehmen, wie stark ist dein Appetit, neue Umsatzkanäle, neue Wertschöpfung, neue Kundenmärkte zu kreieren. Und abhängig davon machen wir dann halt Prozessdesign. Wir sagen aber nicht, was ist dein Risikoappetit und was sind die 10 Dinge, die du auf jeden Fall vermeiden willst, weil dann wird das Haus gar nicht verlassen.
Daniel, die Sprache.
In Deutschland würde man sagen, eine Kombination aus, ich glaube, das Erste, was einem im Kopf kommt, ist größenwahnsinnig. Aber das ist, glaube ich, genau das Mindset, was man Stück für Stück entwickeln soll. Wir haben letztes Jahr auf der All About Process Management Konferenz den Maximilian Lude gehört, der nennt sich Zukunftsforscher.
Ja.
Das geht so ein bisschen in die Richtung, der hat das immer so ein bisschen noch übertriebener dargestellt, aber ich glaube, das wäre cool, wenn wir schaffen, Prozessmanagement-Teams mehr in diese Zukunftsforschungsrichtung zu drücken, zu sagen, hey, denkt innovativ, wir denken viel zu oft irgendwie in, das sind unsere bestehenden Tools, das sind unsere bestehenden Regularien, das müssen wir erfüllen, diese Daten haben wir nicht, diese Rollen behindern uns. Wir sehen leider Gottes oft immer noch, also ich spreche das jetzt mal aus, auch wenn das irgendwie, glaube ich, oft niemand hören will, je älter das Management ist, desto schwieriger sind innovativen Ideen umzusetzen oder aufzubringen. Ich will das jetzt nicht generalisieren, aber man sieht oft, mit einem Management-Change ändert sich auf einmal die komplette Strategie. Dann wird quasi eine neue Fahne gehisst. Es ist super spannend, diesen Ausblick hinzubekommen, von aus Verwalten in Richtung Gestalten zu kommen.
Ja. Im Englischen gibt es den Begriff Futures Literacy.
Ja.
Und wir machen einmal im Monat machen wir ein Seminar. Wir haben jetzt in Vancouver, in Toronto auf der BPM-Konferenz zum ersten Mal ein Futures oder BPM Futures Workshop.
Vor Ort oder remote? Da
genau, das ist in Person, dann im Rahmen der internationalen BPM-Konferenz in Toronto Ende September. Da gibt es eine Tagesveranstaltung, da haben wir auch so eine Strategic Foresight-Experten für die Keynote. Und da geht es genau darum zu sagen, was sind eigentlich ja possible, plausible, projected, preferred futures? How can I design a futures? How can I anticipate a future? Wie kann ich einen Prozess gestalten, der robust ist? Ich weiß gar nicht, welche Art von Zukunft eintritt, aber wie mache ich eigentlich antizipatorisches Prozessdesign? Anticipatory Design. Wie designe ich einen Prozess, der nicht das überkommt, was ich heute als Problem sehe, sondern der mich auf diese unvorhersagbaren Zukünfte vorbereitet. Und auf einmal wird robustes Design, antizipatorisch Design zu einer neuen Qualität im Prozessbereich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass komplett neue Karrierepfade dort aufgemacht werden.
Das ist ja richtig cool. Wie oft machst du solche Workshops? Weil ich meine, du bist ja als Direktor von so einem Zukunftsteil, macht ihr nur das, ne? Also alle.
Wir machen nur, sagen wir mal, zukunftsorientierte Prozesse. Wir machen keine Prozesse, wo es um Kostenreduktion geht. Unser Tagline ist Navigating Tomorrow's Opportunities.
Ich glaube, ich bewerbe mich bei euch einfach.
Ich würde gerade sagen, wann fliegen wir nach Brisbane?
Ich sagte mal, du kennst ja den Gero Decker. Mhm. Gero Decker, Signava gegründet. Wo hat der BPM kennengelernt? In Brisbane.
Das ist schon so eine komische Ecke da bei euch. Da waren viele.
Wo hat Marcello 10, 15 Jahre verbracht? In Brisbane. Also du, das ist schon so, ich glaube, so ein Hub, wo wir versuchen, dieses Denken zu sozialisieren und auch zu exportieren. Mhm.
Jetzt, wir springen trotzdem nochmal auf die Tool-Ebene, auch wenn wir quasi so, wir haben jetzt sehr viel methodisch gesprochen vom Mindset. Wo siehst du die heutige Welt von Workflow-Engines, Automatisierung, auch Stück für Stück KI-Elementen, wo siehst du die 2030, 2032?
Das ist eine individuelle Projektion. Die aktuellen transaktionalen Prozesse werden verstärkt konversational. Also unser Prozessdenken steht ja Ereignis, Funktion. SAP nennt das Transaction Codes. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir in der Zukunft verstärkt Conversation Codes haben. Also so konversationale Patterns haben. Und in Industrien wie in der Regierung, Travel-Industrie, da sehen wir das heute schon. Das Zweite, du sagtest Automatisierung. Wir stellen uns vor, es gibt demnächst Autonomisierung. Automatisierung ist, wenn ich sage, A, B, C, mach mal. Autonomisierung ist, wenn ich dir ein Ziel gebe und wie du da hinkommst, ist dir freigestellt. Und das sind dann schon kleine Unterschiede. Und das Dritte, was ich sehe, das hatte ich auf der Workflow Analytica auch gesagt, ähnlich wie WhatsApp, so eine Art Over-the-Top-Service, werden wir diese Over-the-Top-Agents haben. Wie ein Opportunity-Agent, wo ich sage, ich bin eine Bank, bin Versicherer, bin ein mittelständischer Maschinenbauer. Was kann ich eigentlich noch machen? Mhm. Und dann wird diese Op-Agent aktiviert, der sagt, hier ist ein First-Data-Advantage. Hier ist eine Gelegenheit, einen Prozess zu expandieren, zu generalisieren oder Prozessaufmerksamkeit zu monetarisieren. Und das sind so Over-the-Top-Agents, die ich mir vorstellen könnte, die für verschiedene Fragestellungen dann relevant werden könnten.
Das ist so lustig. Ich habe gestern abends noch die Keynote geschaut von einer der, sagen wir mal, gerade wichtigsten Digitalkonferenzen in Deutschland. Und da wurde vorgeschlagen, man sollte sich doch heute ein Beirat oder ein Director Board mit den wichtigsten oder mit den prägendsten Personen der Welt bauen. Also da war ein Steve Jobs, der irgendwo aus der Richtung Innovation kommt, ein Warren Buffett, der Richtung Finance und M&A. Und dass man da quasi sich Agents aufbaut, die diesen, weil die quasi mit der Skill-MD oder mit dem Skill ausgestattet sind und dann jede Zeit die Firma challengen. fand ich eine sehr spannende Idee und das steckt ja jetzt genau in diese Kerbe, die du gerade erwähnt hast.
Ja, das ist ein bisschen wie, ich glaube, in der 7. Klasse, wenn die Kinder jetzt mit Napoleon reden, wie er sich am Tag vor Waterloo gefühlt hat. Also diese Konversationsfähigkeit mit irgendwelchen Persönlichkeiten, das werden wir sicherlich auch haben. Ob das jetzt eine Spielerei ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Idee ist im Prinzip das Gleiche, dass ich ja so Art Over-the-Top-Agents habe, die sich dann spezialisieren können auf Kontextprobleme, auf Vertrauen, wie gesagt, emotionale Performance. Da kann man sich alles vorstellen, ja?
Ich fühle mich so abgeschlagen gerade zu dem, was wir sehen.
Der Daniel kauft sich ein Ticket. Ne? Ich muss dein Mindset einfach hier reinbringen. Das ist unsere Aufgabe, ja, Daniel.
Das ist so cool. Michael, das ist so cool.
Ja.
Nicht einmal, das ist jetzt kein Deutschland oder der Rest. Das ist einfach globale Opportunities. Und wie gesagt, wir interessieren uns für die Welt in 2 bis 3 Jahren. Und ich weiß, dass Mainstream BPM heutzutage anders aussieht, aber darum kümmern sich auch diverse Leute. Unser Ziel, unsere Aufgabe ist, neue, aber dann auch interessante, exciting Futures zu kreieren, um dann komplett neue Energien und andere nochmal Positivität zu katalysieren.
Mhm. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja, ich meine, ich hoffe, dass diese Folge eigentlich vielen Leuten ein bisschen Augen aufmacht, weil auch wir versuchen, weißt du, so immer zu sagen, ja, lass doch halt ein bisschen Innovationsgeist wieder entfachten bei den Menschen. Und dass auch das, was du sagst, ne, also die besten Leute, die ja in Unternehmen eigentlich verbessern können, sind schon in Unternehmen. Man muss die nur dazu motivieren, dass die auch dieses Potenzial finden, weil die wissen, wo die Probleme sind. Die haben auch Idee, wie die das gerne besser machen würden und so weiter. Und wir, die, sagen wir so, die von außen kommen, können denen eigentlich nur methodisch helfen, nicht unbedingt inhaltlich.
Ja. Nur Matisch, eine Sache, sag auch, die wissen, wo die Opportunities sind. Die wissen, wo die Probleme sind, aber was sind so diese Opportunities, die wir haben, die wir oft aber einfach so gar nicht sehen? Mhm. Und das, was ich sehe, glaube ich jetzt auch, dass wir einfach verstärkt, menschliche Kapazitäten haben, ja? Wir nutzen AI, um Dinge wegzurationalisieren. Und das führt zu aber dieser neuen Kapazität, wir nennen das ja the new organic. Mhm. Das ist wie so organic food, ja? Purely human, purely natural. Und ich denke, wenn wir in der Zukunft diese ja purely organic Prozesse haben und die werden vielleicht zum Premium-Produkt oder zum Massenprodukt, aber ja, the organic process, das ist wie organic food und das wird zum neuen Wertmarke. Und dieser ganzen AI-Diskussion, wir denken über das, was wir eliminieren können, aber wenn wir neue, sagen wir mal, organic Prozesse kreieren können, die dann zu ja so Präzisionsprozessen führen, ja, also extrem personalisierten Prozessen, dann haben wir Dinge, die bei vielen Unternehmen noch gar nicht auf dem Radar-Screen sind.
Jetzt würde ich mal versuchen, nochmal die Lanze für die Leute zu irgendwie schärfen, die in der Richtung gehen wollen. Wo würde sich jetzt jemand am besten informieren können? Wo würde er genau solche Trends irgendwie aufschnappen können? Wo kann man sich dieses Mindset, neben dem, dass man jetzt diesen Podcast hört, sonst noch sich
Stück für Stück oder dass man nach Brisbane fliegt.
Ja, oder nach Brisbane fliegt. Also wo kriegt man die Inspiration her? Also ich bin jetzt Andreas XY, Prozessmanager in irgendeiner deutschen Firma. Wo würde ich jetzt nachschauen oder wo würde ich versuchen, diese Inspiration, dieses coole Mindset mir aufzusaugen?
Ja, also ich könnte jetzt ganz trivial sagen, ich kann mal so gleich 2, 3 Papers zukommen lassen, die das verbal beschreiben.
Boah, super gerne, dann packe ich sie in die Show Notes.
Das zweite, ich glaube, bei der Selbstreflexion an, dass man wirklich sich überlegt und dazu zwingt, nicht von Problemen, sondern von Opportunities zu denken und im ganz Kleinen anzufangen. Bei dem Unternehmen haben wir mit der Berufsunfallversicherung begonnen, also wirklich ein Trivialprozess. Berufsunfallversicherung und dann sich überlegt, wie könnt ihr A, mehr Geld machen? Wie könnt ihr B, die emotionale Performance des Prozesses steigern? Und drittens, wie könnt ihr Vertrauen aufbauen, proaktiv und ja, competing on trust? Wie könnt ihr Dinge machen, die der Kunde noch gar nicht erwartet? Und ich nenne das ja TX, Trust Design. Und dass du so einen trivialen Prozess hast und diese drei Fragen dir mal stellst, wir haben eine prototypische Lösung in Signavio, wo wir die Inspiration für all das in Sekunden geben. Und dann kannst du diese Idee nehmen und mal gucken, kann ich mit denen was anfangen? Und das hat bei dem Unternehmen, was ich beschrieben habe, dazu geführt, dass wir ja mit einigen Senior Executives unterhalten, weil es auch einmal eine ganz andere Diskussionsgrundlage gab. Aber noch einmal, ich glaube, das ist zunächst einmal Mindset und weniger aber und mehr ja bitte. Weniger Rigor und mehr Ruhe und Eleganz, sich auf eine Zukunft hinzunavigieren, vielleicht einmal in einem Workshop haben, zu sagen, was wäre nicht der perfekte Prozess? Und noch einmal, Queens in Government, I want to be faster than the citizen. Ich will schneller sein als der Bürger. Und mit dieser simplen Vision mal anzufangen und sagen, was heißt das eigentlich für den ganzen Prozess und wie kommen wir da hin? Und damit kann man gleich einen ganz, ganz kleinen anfangen.
Wie oft machst du Workshops außerhalb von Brisbane?
Doch recht häufiger. Ich bin so 3-4 Mal im Jahr in Deutschland, demnächst in Hongkong. Also wir sind da recht aktiv. Und ich bin die quasi ganze zweite Jahreshälfte in Münster, Sabbatical. Also Anfang August bis Ende Dezember bin ich in Münster, Westfalen.
Das heißt, wir können uns dann treffen, wenn du hier bist?
Jederzeit, sehr, sehr gerne.
Boah, okay, check.
Sehr cool.
Das ist cool.
In Münster war ich früher, weil da war einer der IT-Dienstleister für große Banken.
Ja. Yeah. Das ist ganz nett.
Ja, ja. Es ist sehr schön. Kommst du eigentlich aus von Münster oder?
Ich bin in Bremen groß geworden. 20 Jahre Bremen und dann 10 Jahre Münster. Und dann bin ich ja 1998 damals noch unter dem Deckmantel von SAP und Ares nach Brisbane gegangen. Und dann nach 3,5 Monaten war mir klar, dass ich da bleiben wollte und bin dann ja 99 rübergesiedelt.
Verstehe ich.
Ja. Cool. Na, also Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte noch viele andere Fragen, aber wir müssen irgendwann leider auch
beenden. Das machen wir in Folge 2, 3, 4, 5.
Vielen Dank fürs Gespräch, schätze ich sehr.
Ja, pass mal auf, wir beenden unsere Folge immer mit so einem Challenge, und zwar underrated, outrated. Und ja. Das heißt, was glaubst du zu diesem Thema, es war jetzt halt viel über Zukunft zu sprechen und was man machen soll und nicht machen soll. Was glaubst du ist eigentlich das underrated aktuell in unserem Leben und was ist outrated?
Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen repetitiv, aber ich glaube, overrated ist auf jeden Fall diese Präferenz ist vor soll. Diese brutale Leidenschaft aus irgendeinem Grunde, dass es ist zunächst zu verstehen. Und underrated, ich denke oft in AI in the process und AI on the process. AI im Prozess ist dieses Chatbot und Decision Making. AI on the process ist AI als Sparringspartner zu benutzen und zu sagen, wenn ich nicht weiß, was möglich ist, vielleicht kann mir AI dabei ja helfen. Und dieses Augmented Design, also nicht Augmented Execution, sondern Augmented Design, ist, glaube ich, zurzeit noch extrem underrated. Wir reden viel über künstliche Intelligenz im Prozess, aber weniger, um künstliche Intelligenz zu benutzen, um komplett neue Prozesse zu finden. Und wenn wir nicht so visionär sind, dann hilft uns vielleicht AI dabei.
Mhm. Daniel?
Also underrated Talks mit Michael. Wir brauchen mehr deines Mindsets in Deutschland. Aber ich würde das gleich anschließen mit, ich glaube, es ist komplett underrated, wie gut man Moderationsskills aufbauen muss, um solche Workshops oder solche Tage führen zu können. Weil wir sehen es oft in den Hackathons, was für eine Challenge ist, die Leute aus ihrem aktuellen Umfeld rauszuholen, das den Kopf frei zu machen, eine Vision vorzugeben, was könnte es sein, mal auch technisch träumen zu lassen oder quasi businessmäßig träumen zu lassen. Und das quasi als einen Skill in Teams reinzubringen, sehe ich als absolut underrated. Und das ist total egal, ob das jetzt Prozessmanagement, Innovationsmanagement oder wie auch immer man das nennt. Also einfach wirklich dieses Loslassen. Und dann finde ich, dass dieses Bild von dem Ballon und dem mal rausschmeißen sehr cool. Also das war perfekt treffend. Overrated? Muss ich sagen, dieses zu Tode Diskussion, Konzeptionierung. Einerseits hat es uns Deutschland was gebracht, dass wir immer irgendwie nur erst Early Adopter sind und nie so richtig Vorreiter. Aber ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen rauskommen. Matusch, deine.
Andere, definitiv Innovation. Also wir müssen schaffen, dass die Menschen mehr Zeit für anderes Denken haben, für innovatives Denken, für zukunftsorientiertes Denken haben. In jeglicher Hinsicht, ob das jetzt zu Hause ist oder wo auch immer. Overrated würde ich sagen, ist low-hanging fruit. Also ich finde halt diesen Ansatz, dass wir fahren, ja, lass uns halt erstmal eine Stunde sparen, lass uns einen Schritt machen, lass uns erste Prozess machen, lass uns bestehende Tools zu nehmen. Weißt du, immer diesen kleinen Schrittchen zu machen, anstatt zu sagen, okay, wie soll das Ding eigentlich aussehen? Und ob du dann auf dem Weg sagst, okay, ich will das in 3 Etappen machen, ist ja völlig was anderes. Aber sehr, sehr, sehr wenige Menschen machen sich Gedanken über das wir jetzt 45 Minuten gesprochen haben. Und zwar, wo will ich überhaupt hin? Und das ist erschreckend. Das finde ich, also ich hasse diesen Begriff mittlerweile, diese low-hanging fruits. Das ist einfach brutal.
Ich würde eine Sache noch hinzufügen gerne. Und das ist eigentlich ziemlich underrated, Innovations-Community, dass man es schafft. Ich glaube, es entstehen in der Community oder wenn man gemeinsam sich in eine Gruppe einschließt, noch mehr spannende Ideen, weil man vielleicht durch Diskussion und Gespräche in eine Richtung kommt. Und wir haben das initial mal ein bisschen, oder das ist einer der Grundgedanken hinter der auch der Community, die wir ja in Deutschland versuchen aufzubauen, egal ob das mit den ganzen Podcasts sind, neben uns und anderen Podcasts, ob das jetzt die Communities, die aufgebaut werden, ob das die Meetups sind, wo quasi nochmal innovative Ideen kommen. Aber ich glaube, das ist noch underrated, dass wir mehr miteinander wirklich dieses offene, innovative Denken wieder etablieren. Cool.
Ja. Du musst aufpassen, dass du nicht in der Bubble bleibst. Ja? Du musst halt dann dafür sorgen, dass Leute von außen in der Wiesn so Mutation einführen, um auch diesem Bubble dann neue Impulse zu geben.
Michael, ich würde in nächster Zeit sehr viel von deinen Sprüchen in meinem LinkedIn-Posting nutzen. Ich würde dich da immer erwähnen, aber das waren mindestens 20 geile Sprüche hier. 10 davon würde ich mir auf T-Shirt halt drücken. Das ist einfach genial. Es ist super schön und erfrischend, halt komplett anderen. Du weißt, komplett andere Bereich halt kennenzulernen und was dich halt so motiviert und so weiter. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Also vielen Dank dafür.
Ja, wunderbar. Ich danke euch.
Dann, liebe Zuhörenden, das war definitiv Episode 1 von X. Das müssen wir wiederholen. Vielen, vielen lieben Dank, Michael, für deine Zeit. Liebe Zuhörende, wenn euch das Ganze gefallen hat, teilt es gerne unter euren Kollegen, unter euren Freunden. Stellt Fragen, die wir gerne auch weitergeben können. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Wir freuen uns riesig, dass dieser Podcast es ermöglicht, genau solche Gespräche zu führen. Und dafür sind wir euch auch als Community dankbar, weil ihr motiviert uns von Woche zu Woche. Bis ganz bald. Habt noch einen schönen Arbeitstag. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.